Guten Morgen. Wir befinden uns in einer Predigtreihe. Viele von uns hier machen mit bei einem Bibelprojekt, wo wir durch die beiden Korintherbriefe durchlesen wollen. In Kleingruppen beschäftigen wir uns damit und auch an den Sonntagen nehmen wir immer wieder Texte heraus, um diese auch nochmal zu vertiefen. Und heute, hat Julia schon gesagt, geht es um das Thema Vergänglichkeit und wirklich von Vergänglichkeit hin zu Herrlichkeit. Ich fand, die Kinderlieder haben auch schon richtig, richtig gut da reingepasst, haben genau das ausgedrückt, was wir heute auch hier im Text haben. Vergänglichkeit. Eine Sache, woran man denken kann, wenn man vergänglich ist, sind alte Fotos. Ich habe mal in meine Fotomediathek, die ich digital habe, geschaut und euch mal das älteste Foto, was da drin ist, von vor 16 Jahren von mir mitgebracht. Das könnt ihr einmal zeigen. Das ist von 2010. Vielen Dank. Sehr schmeichelhaft. Damals sah ich noch doch irgendwie deutlich jünger aus. Deutlich schmaler, so ungefähr so 10, 12 Kilo weniger. Doch irgendwie, keine Ahnung, frischer, nicht so oder wie auch immer, ne? Und man denkt sich, was ist eigentlich passiert? 16 Jahre. Genau, damals war ich in Hamburg, habe bei der Heilsarmee gearbeitet, ein FSJ gemacht. Auf der Reeperbahn waren wir aktiv, haben mit Obdachlosen gearbeitet und auch missionarische Arbeit sozusagen getan. Vergänglichkeit, wenn man mich jetzt anschaut, will ich jetzt nicht weiter ins Detail eingehen. Andere merken es vielleicht an den Haaren, die weniger werden. Die Beweglichkeit, also ich merke jetzt zum Beispiel, ich habe gerade echt Rückenschmerzen, weil ich meine Tochter vorhin so komisch wieder rumgetragen habe auch und so. Und ich habe mal jemanden sagen hören, früher bin ich morgens aufgestanden, aber heute stehe ich auf und überprüfe erst einmal, welches Körperteil denn heute wehtut. Ich hoffe, davon sind wir alle noch weit entfernt. Aber nicht zuletzt, unser Körper erinnert uns ja irgendwie regelmäßig daran, dass wir tatsächlich vergänglich sind. Und diese Erfahrung oder diese Selbstverständlichkeit, da setzt Paulus auch an. Weil es ist ja doch auch eine dieser zentralen Fragen in unserem Glauben. Was passiert denn, wenn irgendwann es vorbei ist hier? Wenn unser Körper nicht mehr kann und wir sterben. Wie ist das mit der Auferstehung? Und wenn ihr beim Bibelprojekt dabei seid oder sonst im Korintherbrief schon gelesen habt, 1. Korinther Kapitel 15 ist das große Kapitel über die Auferstehung der Toten. Paulus reagiert hier auf die Probleme in der Gemeinde von Korinth. Einige Christen dort glaubten zwar an Jesus, aber hatten Schwierigkeiten mit dieser Vorstellung, generell von Auferstehung, aber auch das Gläubige körperlich auferstehen. Und Hand aufs Herz, auch heute ist das noch ein großes Thema beim Thema Glauben. Viele Leute, die hadern mit diesem Thema Auferstehung. Kann das wirklich passiert sein? Und in diesem gesamten Kapitel 15, auch wenn dir das ein Thema für dich ist, dann lies es ruhig intensiv. Paulus erinnert daran, dass die Auferstehung von Jesus zentraler Bestandteil vom Evangelium ist, der von ganz vielen Zeugen bestätigt wurde. Es ist auch so eine Argumentation, warum auf jeden Fall die Auferstehung Wirklichkeit war. Und in diesem Kapitel macht Paulus deutlich, dass wenn es diese Auferstehung von den Toten von Jesus, wenn Jesus nicht wirklich auferstanden wäre, dann wäre dieser ganze Glaube, der ganze christliche Glaube vergeblich. Dann wäre es nichts. Dann wäre alles das, was wir hier tun, was wir glauben würden, nichtig. Und Paulus bringt es auf den Punkt in dem Kapitel und sagt, Jesu Auferstehung war der Anfang. Und unser Predigttext setzt genau da an und sagt, auch für uns gibt es Auferstehung. Wo Jesus der Erste war, wie kann das bei uns sein? Wie wird Auferstehung aussehen? Und was bedeutet Auferstehung für uns? Und das Kapitel endet damit, und da kann ich euch nur ermutigen, lest es mal nach, dass durch die Auferstehung der Tod einmal endgültig besiegt sein wird. und eigentlich schon besiegt ist, dadurch, dass eben Jesus von den Toten wieder auferstanden ist. Und ich möchte mit euch so ein bisschen den Text 1. Korinther Kapitel 15 ab Vers 35 zusammen entdecken. Und wir starten mit Vers 35, die große Frage, wie soll Auferstehung funktionieren? Und Paulus schreibt hier, aber wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn von sich gehen? Und viele praktische Fragen bewegten die Leute damals auch. Und die Frage ist, mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Und wie gesagt, diese alten Fragen sind gar nicht so alt und verstaubt, sondern sie sind eigentlich auch in unserer heutigen Zeit aktuell. Sie entstehen immer gerne dann, wenn Menschen mit Tod und Vergänglichkeit konfrontiert werden. Wir stellen ähnliche Fragen, wenn wir auf eine Beerdigung gehen, wenn wir vielleicht eine Fehlgeburt erleiden, ein kleines Leben, was nicht lebensfähig gebildet wird. Wir stellen solche Fragen, wenn Krankheiten in unser Leben kommen, unser Leben bedrohen, unser Leben einschränken und wenn wir merken, dass unsere Kräfte vielleicht nachlassen. Dann fragen wir uns, was bleibt eigentlich? Und diese Frage war diese Woche sehr präsent für mich, weil ich ja mit einer der schwersten Herausforderungen meiner Karriere als Pastor irgendwie konfrontiert war. Ich habe am Montag eine 20-jährige junge Frau beerdigt, die ich kenne aus meiner Jugendzeit in Mülheim und die bei einem Autounfall mit dem Fahrrad, tödlich verletzt wurde. Und das Krasse war, wie die vielen Fragen, die hochkommen, wie kann das sein, wie kann Gott das bei so einer jungen Frau vielleicht zulassen, gehen aber natürlich weiter und ja, man stellt sich die Frage, ja, was kommt eigentlich, was passiert, wenn ein Leben hier auf dieser Welt endet? Und das Coole war an dieser jungen Frau ist, sie, ihr ganzes Leben war hoffnungsvoll, drückte selber schon aus ihren Glauben und ihre Hoffnung, dass hier das, was wir erleben auf dieser Welt, auch von allem Leid, mit allem Krieg, was wir hören, dass das nicht das Ende ist, dass es damit nicht vorbei ist. Einer ihrer Mottos, was sie ganz krass hatte, so als ihren Vorsatz, war Face over Fear. Das bedeutet, der Glaube ist stärker als alle Angst. Das war eins ihrer wichtigsten Statements, was sie hatte. Und da steckt so viel Hoffnung drin. Und bei dieser krassen Trauerfeier konnten wir von Hoffnung sprechen, weil diese junge Frau diese Hoffnung selber hatte. Und auch Paulus nimmt diese Frage nach Vergänglichkeit ernst und er beantwortet auch diese Fragen, die von den Korinthern kommen, mit einem Bild, was er aufgreift, aus ihrem Alltag heraus. Und er sagt, der Körper ist eine Saat. Gott hat noch mehr vorbereitet, als erst ersichtlich ist. Wer so redet, weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussäst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du sähst, Weizen oder auch sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind kleine Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Same dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Paulus beginnt hier eigentlich mit so einem kleinen Predigt-Punch irgendwie. Andere Übersetzungen für dieses, was hier am Anfang steht, wer so redet, weiß nicht, was er sagt, wären zum Beispiel du Narr oder du Unvernünftiger, Dummkopf, Gedankenloser, ein dummer Mensch, dem gutes Urteilsvermögen fehlt. Das griechische Wort ist tatsächlich affront, das ist vielleicht uns dem einen oder anderen ein Begriff. Und das meint er gar nicht so als Beleidigung, sondern er sagt, ihr Lieben in Korinth, ihr denkt nicht zu Ende. Ihr schaut jetzt auf das Vergängliche. Aber ihr überseht etwas ganz Offensichtliches, wenn ihr mit Jesus Christus unterwegs seid. Paulus sagt eigentlich, ihr stellt die falsche Frage. Schau dir doch die Schöpfung an. Sein Argument ist, die Antwort auf eure Fragen liegen direkt vor euren Augen in der Natur. Er greift hier eigentlich auf eine Frage, die auch heute ja, ganz praktisch, ganz nah ist, weil viele Menschen glauben, dass der christliche Glaube irrational ist. Und Paulus dreht dieses Argument um und sagt, eigentlich zeigt uns die Schöpfung von Gott selbst schon die Hinweise darauf, was Gott möglich ist und wer Gott ist, was in seiner Macht ist. Ein kleines Samenkorn ist unscheinbar. Trocken, klein, es wirkt vielleicht erstmal tot. Aber jeder, der im Garten schon mal tätig war oder irgendwie sich mal ausprobiert hat, was so Gärtnern oder Anpflanzen, was auch immer, was man so praktisch ja ausprobieren kann, in so einem ganz kleinen Samenkorn steckt eine riesengroße Zukunft. Die Pflanze, die einmal daraus erwachsen kann, die ist verbunden mit diesem ganz kleinen Samenkorn. Und eine Pflanze, die aus einem Samenkorn wächst, sieht ganz anders aus als eben dieses kleine Samenkorn. Und ich glaube auch, dass der Auferstehungsleib nicht einfach nur eine Reparatur sein wird von unserem jetzigen Körper und Aussehen. Es wird vom Wesen her so sein, dass wir noch dieselben Menschen sind, aber doch körperlich verwandelt. Ich glaube, mehr als nur eine Verbesserung, sondern vielmehr eine Transformation. Wie das Samenkorn ja nicht auch irgendwie repariert wird, sondern es wächst ganz neu eine Pflanze daraus. Und Paulus betont auch, Gott gibt dem Samen eben den Leib, den er will. Auferstehung ist nicht ein ganz natürlicher Prozess, sondern ist Gottes Eingreifen und Gottes schöpferisches Handeln. Gott hat mehr vorbereitet, als eben das Samenkorn immer so klein und unscheinbar zu bleiben. Aber vielleicht fühlt sich ja auch unser Leben manchmal so an, wie so ein kleines, trockenes Samenkorn. Wir kommen nur mühsam vorwärts. Kleine Schritte im Glauben, vielleicht unscheinbare Treue und Festhalten. Gebete, deren Wirkung wir vielleicht noch nicht sehen und erkennen können. Aber ich glaube, Gott arbeitet genauso unscheinbar, bis plötzlich ganz neues Leben entstehen kann, wie wir es gar nicht erwarten. Wo fühlst du dich vielleicht heute Morgen begrenzt oder unscheinbar? Und kannst du Gott glauben? Kannst du Glauben wagen, dass Gott Großes tun kann mit dir, in deinem Leben, sogar über den Tod hinaus? Und der Text sagt ganz klar weiter, Gott ist kreativer, ist so viel größer als unsere Vorstellungskraft. Paulus schreibt, bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren, der Körper von Vögeln anders als der von Fischen. Außerdem gibt es nicht nur auf der Erde Körper, es gibt auch Körper am Himmel und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Und selbst bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Das Mondlicht ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Und gerade wenn wir hier von Körpern sprechen, dann ist das auch wieder ein Thema, was Paulus aufgreift, was ein aktuelles Thema in der Kultur der damaligen Zeit war. Die Korinther, die vom griechischen Denken her geprägt sind, wo ein bisschen galt, der Körper ist irgendwie so ein Problem oder vielleicht manchmal auch ein Gefängnis und die Seele ist eben das Wichtige. Und die Gedanken waren darauf gerichtet, dass die Seele vielleicht sogar befreit wird von ihrem Körper. Aber Paulus sagt hier noch was ganz anderes. Er erweitert das und sagt eigentlich, Leute, Gott rettet eben nicht nur die Seele, sondern er erneuert sogar den Körper, den ganzen Menschen. Gott ist noch viel, viel größer als das, was sie sich im griechischen Denken, in der Philosophie, in der Vorstellungskraft, in der damaligen hellenistischen Welt so ausgedacht haben. Und Paulus führt hier diese Beispiele aus der Natur an. Die Menschen, Tiere, Vögel, Fische und sogar Sonne, Mond und Sterne, alle haben ihre eigene Herrlichkeit. Gott ist so kreativ und hat so vielen verschiedenen Lebensformen Körperlichkeit gegeben, die jeder für sich eine einzigartige Schönheit haben. Warum sollte Gott also nicht auch eine neue Form von Körperlichkeit schaffen können in der Auferstehung? Die Auferstehung gehört zur neuen Schöpfung, in der Gott sein ursprüngliches Projekt vollenden möchte. Und ich glaube, genau so denken wir oft auch viel zu klein von Gott. Wir denken vielleicht auch auf ja, das, was wir sehen können, auf das, was wir erleben, begrenzt. Kann Gott wirklich hier eingreifen und Veränderung schenken? Die Situationen sind doch viel zu kompliziert. Und Paulus richtet so den Blick in die Schöpfung, so um uns herum und sagt, schaut euch doch um, wie kreativ, wie genial ist Gott. Wie groß sind seine Möglichkeiten, die unsere Philosophie und unser Denken weit übersteigen. Wo begrenzen wir in unseren Gedanken Gottes große Kraft und Möglichkeiten und dürfen uns ganz neu bewusst machen, Gott, du bist so viel größer, du hast so viel mehr Weitblick. Du hast die Sterne, die Gestirne am Himmel und sämtlichen Lebewesen so viele unterschiedliche, schöne Körper und Gestalten gegeben. Ist dir nicht alles möglich? Weiter geht's, Vers 42. Paulus schreibt, entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach und dann voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Und auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Und genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. Paulus beschreibt hier vier Gegensätze von dem, was wir jetzt erleben und von dem, was wir erleben in der Auferstehung. Jetzt haben wir einen vergänglichen Körper. Nach der Auferstehung wird das unvergänglich sein. Jetzt sind wir fehlerhaft. Man muss sogar sagen, ein Statement unehrenhaft. Aber durch das, was Gott getan hat und das, was wir in der Auferstehung vollendet erleben, ist herrlich, voller Herrlichkeit. Unser menschlicher Körper hier ist schwach. Aber wenn wir einmal auferstehen werden, werden wir kraftvoll sein. Jetzt haben wir einen natürlichen Leib, aber einmal wird es einen göttlichen, einen geistlichen Leib geben. Ich glaube, der entscheidende Unterschied liegt gar nicht im Material, wie wir uns auch das immer vorstellen, sondern der Unterschied liegt in der Quelle des Lebens. Jetzt sind wir ganz normale Menschen, auch eingehaucht von Gottes Geist. Aber unser Auferstehungskörper wird nochmal auf eine ganz andere Weise von Gottes Geist selbst belebt werden. Man könnte sagen, vielleicht ist auch ein Unterschied der Treibstoff im Leben. Stell dir vielleicht ein Auto vor. Es sieht zwar so aus, so ähnlich wie andere Autos, aber der Motor wird von einer ganz neuen, völlig unbekannten Energiequelle angetrieben. eine Energiequelle, die unerschöpflich ist. Wäre das jetzt nicht bei den Spritpreisen eine herrliche Vorstellung? Und genau so beschreibt Paulus eigentlich den Auferstehungskörper. Der Geist Gottes wird diesen Körper erfüllen, unerschöpflich, unermüdlich. Oder ein anderes Bild wäre vielleicht, dass unser jetziger Körper ist wie ein Gerät mit Batterie. Es funktioniert, aber irgendwann ist eine Batterie leer und erschöpft. Aber ein Auferstehungskörper ist wie ein Gerät, was direkt an der Stromquelle angeschlossen ist, mit unerschöpflicher Energie von Gottes Geist selbst. Wo erlebst du gerade körperliche Grenzen? In Krankheit, Müdigkeit, vielleicht chronischen Schmerzen, chronischen Krankheiten, körperlichen Einschränkungen. Und Paulus führt uns vor Augen und sagt, die Schwäche, die wir jetzt erleben, die hat nicht das letzte Wort. Und Gott wird diese Schwäche verwandeln. Wo können wir vielleicht ganz neu auf Situationen schauen und sie aus Gottes Perspektive vielleicht einmal betrachten, sie im Licht von Auferstehung anschauen? Der Prototyp für die Auferstehung ist natürlich Jesus selbst. Paulus schreibt, dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung. Die andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht und der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. Und so wie der irdische Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Paulus stellt hier eben diese zwei Menschen eigentlich gegenüber, den einen Adam aus Staub, der sterblich und vergänglich ist, und den anderen Adam, den Prototyp Jesus Christus, der himmlisch ist, vom Himmel, der lebendig machend ist, der wirklich herrlich ist. Adam steht für unsere alte Menschheit und Christus eben für die neue, in die wir hineinkommen, hineingeboren werden, wenn wir Jesus Christus in uns aufnehmen. Und auch das ist eine gute Hoffnung. Wenn wir von Auferstehung sprechen, von dem, was einmal alles kommen wird. Ja, auch wenn wir jetzt in diesem irdischen Körper erleiden und auch einmal sterben müssen. Das Neue, das hat schon angebrochen in uns. Und das ist eine Spannung, eine Herausforderung, ein Sehnen von uns Tag für Tag, dass wir sagen, wir wollen dieses Neue sehen, Gott, was jetzt schon angebrochen hat. Die Herrlichkeit, die wir sehen dürfen, indem wir Jesus selbst anschauen. Jesus, der Prototyp für eine neue Schöpfung, wie Auferstehung auch für uns persönlich aussehen wird. Unsere Zukunft ist Christusähnlichkeit. Und nicht nur innerlich, da wo wir jetzt hineinwachsen dürfen, wo wir hineinkommen dürfen, sondern auch eines Tages auch körperlich, wie wir es bei Jesus gesehen haben. Und auch hier wird eine krasse Frage eigentlich beantwortet von Paulus, nämlich die Frage, was ist eigentlich das Ziel meines Lebens? Und die Bibel antwortet hier eigentlich in diesem Text an dieser Stelle darauf, Christus ähnlicher zu werden. Und das nicht nur, sogar nicht nur in unseren inneren Haltung, Einstellung, unserem inneren Wesen, sondern einmal sogar mit bis hinreichend in das Körperliche, das, was wir erleben werden bei der Auferstehung. Das Ziel von der Erlösung, die wir erleben durch Jesus, ist nicht nur Vergebung, sondern es ist wirklich ein neues Menschsein. Und gerade wenn wir uns dieses Bild vor Augen haben, was bereitet ist, was angebrochen hat in uns, dann kann es uns eine ganz neue Perspektive für unser jetziges Leben geben, aber eben auch diese Hoffnung über den Tod hier auf der Erde hinaus. Und eigentlich müssten wir uns fragen, wie kann diese Hoffnung wirklich sichtbar werden in meinem Leben? Was bedeutet das, wie ich Prioritäten setze? Wie wichtig mir Dinge sind oder auch nicht? Worüber ich mich aufrege, ärgere, womit ich kämpfe oder wo ich mit auch Frieden finden kann mit einer Hoffnung, die über diesen Tod hinausreicht. Die Zukunft hat schon begonnen. Irgendwie gefühlt leben wir hier noch in diesem Samenstadium auf dieser Welt. Wir sehen eben noch nicht alles. Wir haben nicht den Blick, den Gott vielleicht auf unser Leben hat, der sagt, ich mache alles neu. Und der schon im Blick hat, was aus diesem Samenkorn einmal erwachsen wird, auch wenn wir das noch nicht sehen und erkennen können. Wir sehen, dass Dinge und wir selber vielleicht zerbrechlich sind. Manches ist schwach, manches vergeht. Aber die Hoffnung, die wir haben, ist, Gott ist noch nicht am Ende. Gott ist noch nicht fertig, er ist am Wirken. Der Sieg ist errungen und bis der Sieg alles umfasst hat, wird es noch einen kleinen Moment dauern. Der Tag kommt, an dem Gott aus der Saat unseres Lebens etwas ganz Neues hervorbringt. Von Vergänglichkeit zu Herrlichkeit, von Schwäche zu Kraft, von Adam hinein in Christus selbst, in das Bild, wie Jesus es ist als Auferstandener. Und das Erstaunliche ist, wir haben die Verheißung und die Zusage, dass diese Kraft der Auferstehung jetzt schon am Wirken ist in uns. Ganz deutlich wird das auch im Epheserbrief, wo wir lesen können, und mit was für einer überwältigenden, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Die Auferstehung, ein Kern unseres Glaubens, der Kern, der überhaupt Hoffnung bringt in unser jetziges, oftmals herausforderndes Leben. Aber die Auferstehung ist nicht nur eine Hoffnung für irgendwann. Sie ist eine Hoffnung, die auch schon heute trägt. Und ich glaube, wenn wir innehalten und uns umschauen, dann sehen wir diese Kraft heute schon am Wirken. Indem wir den Zuspruch erhalten aus Gottes Wort: Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Wenn wir erleben dürfen, wie der Heilige Geist wirkt und verändert. Wenn wir Vergebung empfangen dürfen und merken, wie Last von unseren Schultern genommen wird. Wenn wir sehen und erleben dürfen, wie Gott wirkt, durch Geistesgaben, durch seine Menschen, die Schöpfung, die er getan hat. Wenn Menschen trotzdem Hoffnung behalten, trotz vielem Leid. Und vor allem da, wo wo Liebe stärker wirkt als Bitterkeit. Das sind Vorgeschmäcker von der kommenden Herrlichkeit Gottes. Ich habe auch auf der Beerdigung dieser jungen Frau als letztes gesagt, das, was jetzt bleibt von uns, ist da, wo wir Liebe geübt haben. Da, wo die Verstorbene geliebt hat. Das war eine junge Frau, die voller Leben war, die weltoffen war, die jeden freudig begrüßt hat, die neugierig auf Menschen war. Und die so ein starkes Vorbild war, Menschen einfach zu begegnen und sie anzunehmen, wie sie sind. Über ja, alle Grenzen hinweg. An solchen Stellen dürfen wir die kommende Herrlichkeit Gottes sehen und erleben. Die Auferstehung kann uns Mut machen, in unserem Leben einen Unterschied zu machen. Hoffnungsvoll zu sein, Hoffnung zu wagen in Zeiten, wo es manchmal anders aussieht. Weil Jesus auferstanden ist und lebt und wir Anteil daran haben werden, Gott sich nicht einschränken lässt in dem, dass er sagt, ja, euer Geist, eure Seele wird weiterleben, sondern dass er sogar sagt, selbst ein Körper schenke ich ganz neu und wird ganz neu werden, belebt durch meinen Geist selbst, durch Gottes Geist selbst. Gott ist so viel größer als das, was uns oft hier vor Augen ist. Lasst uns Hoffnung wagen. Hoffnung auf Auferstehung. Weil Jesus auferstanden ist, dürfen wir hoffnungsvoll sein. Ich möchte beten und dann starten wir gleich in die Anbetungszeit rein. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Dass du gekommen bist in diese Welt, um uns zu zeigen, wer Gott ist. Dass du für uns gestorben bist am Kreuz, zur Vergebung unserer Schuld. Dass wir in deine Herrlichkeit, in deine Gegenwart treten können. Und dass du auferstanden bist, um uns neues Leben zu schenken. Und eine Hoffnung, die über diesen Tod hier hinausreicht, Herr. Jesus, und ich bete, dass du mit dieser Auferstehungskraft, wie es verheißen ist in deinem Wort, unter uns wirkst. Und dass du in uns anfängst, Herr, selbst wenn unser Körper vergänglich ist, dass du uns Mut machst durch diese Hoffnung. Du bist so viel größer. Du bist so viel kreativer. Du bist so viel stärker als der Tod. Dir ist nichts unmöglich. Gott, komm, wirke du in unserem Leben. Schenk du uns selber Hoffnung, dass nicht alles verloren ist, nicht alles endlich ist, sondern dass wir diese Perspektive haben, in Herrlichkeit mit dir auf Auferstehung zu feiern. Und Jesus, hilf uns, dass wir freudig damit unterwegs sein können, dass wir Zeuge sein können davon, von dieser Herrlichkeit, von deiner Größe, um Hoffnung zu bringen, auch für andere, Herr. Komm, Jesus, wirke du mit deiner Auferstehungskraft auch hier heute Morgen unter uns. Wir beten dich an, Jesus. Amen.